Negor? Fragte der Leiter, drehte den Kopf und machte eine Grimasse, als hätte Karl jetzt den Höhepunkt der Unglaubwürdigkeit erreicht. Auch der Schreiber sah Karl eine Weile prüfend an, dann aber wiederholte er Negro und schrieb den Namen ein. »Sie haben doch nicht Negro aufgeschrieben«, fuhr ihn der Leiter an. »Ja, Negro«, sagte der Schreiber ruhig und machte eine Handbewegung, als habe nun der Leiter das Weitere zu veranlassen. Der Leiter bezwang sich auch, stand auf und sagte, »Sie sind also für das Theater von Oklahoma.« Aber weiter kam er nicht. Er konnte nichts gegen sein Gewissen tun, setzte sich und sagte, »Er heißt nicht Negro.« Der Schreiber zog die Augenbrauen in die Höhe, stand nun selbst auf und sagte, »Dann teile also ich Ihnen mit, dass Sie für das Theater in Oklahoma aufgenommen sind und dass man Sie jetzt unserem Führer vorstellen wird.« Wieder wurde ein Diener gerufen, der Karl zur Schiedsrichtertribüne führte. Unten an der Treppe sah Karl den Kinderwagen und gerade kam auch das Ehepaar herunter, die Frau mit dem Kind auf dem Arm. »Sind Sie aufgenommen?« fragte der Mann. Er war viel lebhafter als früher, auch die Frau sah ihm lachend über die Schulter. Als Karl antwortete, eben sei er aufgenommen worden und gehe zur Vorstellung, sagte der Mann, »dann gratuliere ich, auch wir sind aufgenommen worden. Es scheint ein gutes Unternehmen zu sein. Allerdings kann man sich nicht gleich in alles einfinden. So ist es aber überall.« Sie sagten einander noch auf Wiedersehen und Karl stieg zur Tribüne hinauf. Er ging langsam, denn der kleine Raum oben schien von Leuten überfüllt zu sein und er wollte sich nicht eindrängen. Er blieb sogar stehen und überblickte das große Rennfeld, das auf allen Seiten bis an ferne Wälder reichte. Ihn erfasste Lust, einmal ein Pferderennen zu sehen. Er hatte in Amerika noch keine Gelegenheit dazu gefunden. In Europa war er einmal als kleines Kind zu einem Rennen mitgenommen worden, konnte sich aber an nichts anderes erinnern, als dass er von der Mutter zwischen vielen Menschen, die nicht auseinanderweichen wollten, durchgezogen worden war. Er hatte also eigentlich überhaupt noch kein Rennen gesehen. Hinter ihm fing eine Maschinerie zu schnarren an. Er drehte sich um und sah auf dem Apparat, auf dem beim Rennen die Namen der Sieger veröffentlicht werden, jetzt folgende Aufschrift in die Höhe ziehen. »Kaufmann Kaller mit Frau und Kind.« Hier wurden also die Namen der Aufgenommenen den Kanzleien mitgeteilt. Gerade liefen einige Herren lebhaft miteinander sprechend, Bleistifte und Notizblätter in den Händen, die Treppe herunter. Karl drückte sich ans Geländer, um sie vorbeizulassen, und stieg, da nun oben Platz geworden war, hinauf. In einer Ecke der mit Holzgeländern versehenen Plattform, das Ganze sah wie das flache Dach eines schmalen Turmes aus, saß, die Arme entlang der Holzgeländer ausgestreckt, ein Herr, dem ein breites, weißes Seidenband mit der Aufschrift »Führer der 10. Werbetruppe des Theaters von Oklahoma« quer über die Brust ging. Neben ihm stand auf einem Tischchen ein gewiss auch bei den Rennen verwendeter telefonischer Apparat, durch den der Führer offenbar alle notwendigen Angaben über die einzelnen Bewerber noch vor der Vorstellung erfuhr. Denn er stellte an Karl zunächst gar keine Fragen, sondern sagte zu einem Herrn, der mit gekreuzten Beinen die Hand am Kinn neben ihm lehnte, »Negro, ein europäischer Mittelschüler.« Und da sei damit der sich tief verneigende Karl für ihn erledigt, sah er die Treppe hinunter, ob nicht wieder jemand käme. Aber da niemand kam, hörte er manchmal dem Gespräch, das der andere Herr mit Karl führte, zu, blickte aber meistens über das Rennfeld hin und klopfte mit den Fingern auf das Geländer. Diese zarten und doch kräftigen, langen und schnell bewegten Finger lenkten zeitweilig Karls Aufmerksamkeit auf sich, trotzdem ihn der andere Herr genug in Anspruch nahm. »Sie sind stellungslos gewesen?« fragte dieser Herr zunächst. Diese Frage, so wie fast alle anderen Fragen, die er stellte, waren sehr einfach, ganz unverfänglich, und die Antworten wurden überdies nicht durch Zwischenfragen nachgeprüft. Trotzdem aber wusste ihnen der Herr durch die Art, wie er sie mit großen Augen aussprach, wie er ihre Wirkung mit vorgebeugtem Oberkörper beobachtete, wie er die Antworten mit auf die Brust gesenktem Kopfe aufnahm und hier und da laut wiederholte, eine besondere Bedeutung zu geben, die man zwar nicht verstand, deren Ahnung aber vorsichtig und befangen machte. Es kam öfters vor, dass es Karl drängte, die gegebene Antwort zu widerrufen und durch eine andere, die vielleicht mehr Beifall finden würde, zu ersetzen, aber er hielt sich doch immer noch zurück, denn er wusste einen, wie schlechten Eindruck ein derartiges Schwanken machen musste und wie überdies die Wirkung der Antworten eine meist unberechenbare war. Überdies aber schien ja seine Aufnahme schon entschieden zu sein. Dieses Bewusstsein gab ihm Rückhalt. Die Frage, ob er stellungslos gewesen sei, beantwortete er mit einem einfachen Ja. »Wo waren Sie zuletzt angestellt?«, fragte dann der Herr. Karl wollte schon antworten, da hob der Herr den Zeigefinger und sagte noch einmal, »Zuletzt!« Karl hatte auch schon die erste Frage richtig verstanden. Unwillkürlich schüttelte er die letzte Bemerkung als beirrend mit dem Kopfe ab und antwortete, »In einem Büro!« Das war noch die Wahrheit. Würde aber der Herr eine nähere Auskunft über die Art des Büros verlangen, so musste er lügen. Aber das tat der Herr nicht, sondern stellte die überaus leicht, ganz wahrheitsgemäß zu beantwortende Frage, »Waren Sie dort zufrieden?« »Nein«, rief Karl ihm fast in die Rede fallend. Bei einem Seitenblick bemerkte Karl, dass der Führer ein wenig lächelte. Karl bereute die unbedachte Art seiner letzten Antwort, aber es war zu verlockend gewesen, das Nein hinauszuschreien. Denn während seiner ganzen letzten Dienstzeit hatte er nur den großen Wunsch gehabt, irgendein fremder Dienstgeber möge einmal eintreten und diese Frage an ihn richten. Seine Antwort konnte aber noch einen anderen Nachteil bringen, denn der Herr konnte nun fragen, warum er nicht zufrieden gewesen sei. Stattdessen fragte er jedoch, »Zu was für einem Posten fühlen Sie sich geeignet?« Diese Frage enthielt möglicherweise wirklich eine Falle, denn wozu wurde sie gestellt? Da Karl doch schon als Schauspieler aufgenommen war. Trotzdem er das aber erkannte, konnte er sich dennoch nicht zu der Erklärung überwinden, er fühle sich für den Schauspielerberuf besonders geeignet. Er wich daher der Frage aus und sagte auf die Gefahr hin, trotzig zu erscheinen, »Ich habe das Plakat in der Stadt gelesen und da dort stand, dass man jeden brauchen kann, habe ich mich gemeldet.« »Das wissen wir«, sagte der Herr, schwieg und zeigte dadurch, dass er auf seiner früheren Frage beharre. »Ich bin als Schauspieler aufgenommen«, sagte Karl zögernd, um den Herrn die Schwierigkeit, in die ihn die letzte Frage gebracht hatte, begreiflich zu machen. »Das ist richtig«, sagte der Herr und verstummte wieder. »Nun«, sagte Karl, und die ganze Hoffnung, einen Posten gefunden zu haben, kam ins Wanken, »ich weiß nicht, ob ich zum Theaterspielen geeignet bin. Ich will mich aber anstrengen und alle Aufträge auszuführen suchen.« Der Herr wandte sich dem Leiter zu. Beide nickten. Karl schien richtig geantwortet zu haben. Er fasste wieder Mut und erwartete aufgerichtet die nächste Frage. Die lautete, »Was wollten Sie denn ursprünglich studieren?« Um die Frage genau zu bestimmen, an der genauen Bestimmung lag dem Herrn immer sehr viel, fügte er hinzu, »In Europa, meine ich.« Hierbei nahm er die Hand vom Kinn und machte eine schwache Bewegung, als wolle er damit gleichzeitig andeuten, wie ferne Europa und wie bedeutungslos die dort einmal gefassten Pläne seien. Karl sagte, »Ich wollte Ingenieur werden.« Diese Antwort widerstrebte ihm zwar, es war lächerlich im vollen Bewusstsein seiner bisherigen Laufbahn in Amerika die alte Erinnerung, dass er einmal habe Ingenieur werden wollen, hier wieder aufzufrischen. Wäre er es denn selbst in Europa jemals geworden? Aber er wusste gerade keine andere Antwort und sagte deshalb diese. Aber der Herr nahm es ernst, wie er alles ernst nahm. »Nun, Ingenieur«, sagte er, »können Sie wohl nicht gleich werden. Vielleicht würde es Ihnen aber vorläufig entsprechen, irgendwelche niedrige technische Arbeiten auszuführen.« »Gewiss«, sagte Karl, Er war sehr zufrieden. Er wurde zwar, wenn er das Angebot annahm, aus dem Schauspielerstand unter die technischen Arbeiter geschoben, aber er glaubte tatsächlich, sich bei dieser Arbeit besser bewähren zu können. Übrigens, dies wiederholte er sich immer wieder, es kam nicht so sehr auf die Art der Arbeit an, als vielmehr darauf, sich überhaupt irgendwo dauernd festzuhalten. »Sind Sie denn kräftig genug für schwere Arbeit?« fragte der Herr. »Oh ja«, sagte Karl. Hierauf ließ der Herr Karl näher zu sich herankommen und befühlte seinen Arm. »Es ist ein kräftiger Junge«, sagte er dann, indem er Karl am Arm zum Führer hinzog. Der Führer nickte lächelnd, reichte, ohne sich übrigens aus seiner Ruhelage aufzurichten, Karl die Hand und sagte, »Dann sind wir also fertig. In Oklahoma wird alles noch überprüft werden. Machen Sie unserer Werbetruppe Ehre.« Karl verbeugte sich zum Abschied. Er wollte sich dann auch von dem anderen Herrn verabschieden. Dieser aber spazierte schon, als sei er mit seiner Arbeit vollständig fertig, das Gesicht in die Höhe gerichtet, auf der Plattform auf und ab. Während Karl hinunterstieg, wurde zur Seite der Treppe auf der Anzeigetafel die Aufschrift hochgezogen: »Negro, technischer Arbeiter«. Da alles hier seinen ordentlichen Gang nahm, hätte es Karl nicht mehr so sehr bedauert, wenn auf der Tafel sein wirklicher Name zu lesen gewesen wäre. Es war alles sogar überaus sorgfältig eingerichtet, denn am Fuß der Treppe wurde Karl schon von einem Diener erwartet, der ihm eine Binde um den Arm festmachte. Als Karl dann den Arm hob, um zu sehen, was auf der Binde stand, war dort der ganz richtige Aufdruck »Technischer Arbeiter«. Wohin Karl nun aber geführt werden mochte, zuerst wollte er doch Fanny melden, wie glücklich alles abgelaufen war. Aber zu seinem Bedauern erfuhr er vom Diener, dass die Engel ebenso wie auch die Teufel bereits nach dem nächsten Bestimmungsort der Werbetruppe abgereist seien, um dort die Ankunft der Truppe für den nächsten Tag bekannt zu machen. »Schade«, sagte Karl. Es war die erste Enttäuschung, die er in diesem Unternehmen erlebte. »Ich hatte eine Bekannte unter den Engeln.« »Sie werden sie in Oklahoma wiedersehen«, sagte der Diener. »Nun aber kommen Sie, Sie sind der Letzte.« Er führte Karl an der hinteren Seite des Podiums entlang, auf dem früher die Engel gestanden waren. Jetzt waren dort nur noch die leeren Postamente. Karls Annahme aber, dass ohne die Musik der Engel mehr Stellensuchende kommen würden, erwies sich nicht als richtig. Denn vor dem Podium standen jetzt überhaupt keine Erwachsenen mehr. Nur ein paar Kinder kämpften um eine lange weiße Feder, die wahrscheinlich aus einem Engelsflügel gefallen war. Ein Junge hielt sie in die Höhe, während die anderen Kinder mit einer Hand seinen Kopf niederdrücken wollten und mit der anderen nach der Feder langten. Karl zeigte auf die Kinder, der Diener aber sagte, ohne hinzusehen, »Kommen Sie rascher!« Es hat sehr lange gedauert, ehe sie aufgenommen wurden. Man hatte wohl Zweifel. »Ich weiß nicht«, sagte Karl erstaunt. Er glaubte es aber nicht. Immer, selbst bei den klarsten Verhältnissen, fand sich doch irgendjemand, der seinen Mitmenschen Sorgen machen wollte. Aber vor dem freundlichen Anblick der großen Zuschauertribüne, zu der sie jetzt kamen, vergaß Karl bald an die Bemerkung des Dieners. Auf dieser Tribüne war nämlich eine ganze lange Bank mit einem weißen Tuch gedeckt. Alle Aufgenommenen saßen mit dem Rücken zur Rennbahn auf der nächst tieferen Bank und wurden bewirtet. Alle waren fröhlich und aufgeregt. Gerade als sich Karl unbemerkt als Letzter auf die Bank setzte, standen viele mit erhobenen Gläsern auf und einer hielt einen Trinkspruch auf den Führer der 10. Werbetruppe, den er den Vater der Stellungssuchenden nannte. Jemand machte darauf aufmerksam, dass man ihn auch von hier aus sehen könne, und tatsächlich war die Schiedsrichtertribüne mit den zwei Herren in nicht allzu großer Entfernung sichtbar. Nun schwenkten alle ihre Gläser in dieser Richtung, auch Karl fasste das vor ihm stehende Glas, aber so laut man auch rief und so sehr man sich bemerkbar zu machen suchte, auf der Schiedsrichtertribüne deutete nichts darauf hin, dass man die Ovation bemerkte oder wenigstens bemerken wolle. Der Führer lehnte in der Ecke wie früher und der andere Herr stand neben ihm, die Hand am Kinn. Ein wenig enttäuscht setzte man sich wieder. Hier und da drehte sich noch einer nach der Schiedsrichtertribüne um, aber bald beschäftigte man sich nur mit dem reichlichen Essen. Großes Geflügel, wie Karl es noch nie gesehen hatte, mit vielen Gabeln in dem knusprig gebratenen Fleisch, wurden herumgetragen. Wein wurde immer wieder von den Dienern eingeschenkt. Man merkte es kaum, man war über seinen Teller gebückt und in den Becher fiel der Strahl des roten Weines. Und wer sich an der allgemeinen Unterhaltung nicht beteiligen wollte, konnte Bilder von Ansichten des Theaters von Oklahoma besichtigen, die an einem Ende der Tafel aufgestapelt waren und von Hand zu Hand gehen sollten. Doch kümmerte man sich nicht viel um die Bilder, und so geschah es, dass bei Karl, der Letzte war, nur ein Bild ankam. Nach diesem Bild zu schließen, mussten aber alle sehr sehenswert sein. Dieses Bild stellte die Loge des Präsidenten der Vereinigten Staaten dar. Beim ersten Anblick konnte man denken, es sei nicht eine Loge, sondern die Bühne, so weit geschwungen ragte die Brüstung in den freien Raum. Diese Brüstung war ganz aus Gold in allen ihren Teilen. Zwischen den wie mit der feinsten Schere ausgeschnittenen Säulchen waren nebeneinander Medaillons früherer Präsidenten angebracht. Einer hatte eine auffallend gerade Nase, aufgeworfene Lippen und unter gewölbten Lidern starr gesenkte Augen. Rings um die Loge von den Seiten und von der Höhe kamen Strahlen von Licht. Weißes und doch mildes Licht enthüllte förmlich den Vordergrund der Loge, während ihre Tiefe hinter rotem, unter vielen Tönungen sich faltendem Samt, der an der ganzen Umrandung niederfiel und durch Schnüre gelenkt wurde, als eine dunkle, rötlich schimmernde Leere erschien. Man konnte sich in dieser Loge kaum Menschen vorstellen, so selbstherrlich sah alles aus. Karl vergaß das Essen nicht, sah aber doch oft die Abbildung an, die er neben seinen Teller gelegt hatte. Schließlich hätte er doch noch sehr gern wenigstens eines der übrigen Bilder angesehen. Selbst holen wollte er es sich aber nicht, denn ein Diener hatte die Hand auf den Bildern liegen und die Reihenfolge musste wohl gewahrt werden. Er suchte also nur die Tafel zu überblicken und festzustellen, ob sich nicht doch noch ein Bild nähere. Da bemerkte er staunend, zuerst glaubte er es gar nicht, unter den am tiefsten zum Essen gebeugten Gesichtern ein gut bekanntes. »Giacomo!« Gleich lief er zu ihm hin. »Giacomo!« rief er. Dieser, schüchtern wie immer, wenn er überrascht wurde, erhob sich vom Essen, drehte sich in den schmalen Raum zwischen den Bänken, wischte mit der Hand den Mund, war dann aber sehr froh, Karl zu sehen, bat ihn, sich neben ihn zu setzen oder bot sich an, zu Karls Platz hinüberzukommen. Sie wollten einander alles erzählen und immer beisammen bleiben. Karl wollte die anderen nicht stören, jeder sollte deshalb vorläufig seinen Platz behalten. Das Essen werde bald zu Ende sein, und dann wollten sie natürlich immer zueinander halten. Aber Karl blieb doch noch bei Giacomo, nur um ihn anzusehen. Was für Erinnerungen an vergangene Zeiten. Wo war die Oberköchin? Was machte Therese? Giacomo selbst hatte sich in seinem Äußeren fast gar nicht verändert. Die Voraussage der Oberköchin, dass er in einem halben Jahr ein knochiger Amerikaner werden müsse, war nicht eingetroffen. Er war zart wie früher, die Wangen eingefallen wie früher. Augenblicklich allerdings waren sie gerundet, denn er hatte im Mund einen übergroßen Bissen Fleisch, aus dem er die überflüssigen Knochen langsam herauszog, um sie dann auf den Teller zu werfen. Wie Karl an seiner Armbinde ablesen konnte, war auch Giacomo nicht als Schauspieler, sondern als Liftjunge aufgenommen. Das Theater von Oklahoma schien wirklich jeden brauchen zu können. In den Anblick Giacomos verloren, blieb aber Karl allzu lange von seinem Platze fort. Eben wollte er zurückkehren, da kam der Personalchef, stellte sich auf eine der höher gelegenen Bänke, klatschte in die Hände und hielt eine kleine Ansprache, während die meisten aufstanden und die Sitzengebliebenen, die sich nicht vom Essen trennen konnten, durch Stöße der anderen schließlich auch zum Aufstehen gezwungen wurden. »Ich will hoffen«, sagte er, Karl war inzwischen schon auf den Fußspitzen zu seinem Platz zurückgelaufen, »dass Sie mit unserem Empfangsessen zufrieden waren. Im Allgemeinen lobt man das Essen unserer Werbetruppe. Leider muss ich die Tafel bereits aufheben, denn der Zug, der Sie nach Oklahoma bringen soll, fährt in 5 Minuten.« »Es ist zwar eine lange Reise, Sie werden aber sehen, dass für Sie gut gesorgt ist. Hier stelle ich Ihnen den Herrn vor, der Ihren Transport führen wird und dem Sie Gehorsam schulden.« Ein magerer kleiner Herr erkletterte die Bank, auf welcher der Personalchef stand, nahm sich kaum Zeit, eine flüchtige Verbeugung zu machen, sondern begann sofort mit ausgestreckten, nervösen Händen zu zeigen, wie sich alle sammeln, ordnen und in Bewegung setzen sollten. Aber zunächst folgte man ihm nicht, denn derjenige aus der Gesellschaft, der schon früher eine Rede gehalten hatte, schlug mit der Hand auf den Tisch und begann eine längere Dankrede, trotzdem, Karl wurde ganz unruhig, eben gesagt worden war, dass der Zug bald abfahre. Aber der Redner achtete nicht einmal darauf, dass auch der Personalchef nicht zuhörte, sondern dem Transportleiter verschiedene Anweisungen gab. Er legte seine Rede groß an, zählte alle Gerichte auf, die aufgetragen worden waren, gab über jedes sein Urteil ab und schloss dann zusammenfassend mit dem Ausruf: »Geehrte Herren, so gewinnt man uns!« Alle, außer den Angesprochenen, lachten, aber es war doch mehr Wahrheit als Scherz. Diese Rede büßte man überdies damit, dass jetzt der Weg zur Bahn im Laufschritt gemacht werden musste. Das war aber auch nicht sehr schwer, denn Karl bemerkte es erst jetzt, niemand trug ein Gepäckstück. Das einzige Gepäckstück war eigentlich der Kinderwagen, der jetzt an der Spitze der Truppe vom Vater gelenkt wie haltlos auf- und niedersprang. Was für besitzlose, verdächtige Leute waren hier zusammengekommen und wurden doch so gut empfangen und behütet. Und dem Transportleiter mussten sie geradezu ans Herz gelegt sein. Bald fasste er selbst mit einer Hand die Lenkstange des Kinderwagens und erhob die andere, um die Truppe aufzumuntern. Bald war er hinter der letzten Reihe, die er antrieb. Bald lief er an den Seiten entlang, fasste einzelne Langsamere aus der Mitte ins Auge und suchte ihnen, mit schwingenden Armen darzustellen, wie sie laufen müssten. Als sie auf dem Bahnhof ankamen, stand der Zug schon bereit. Die Leute auf dem Bahnhof zeigten einander die Truppe. Man hörte Ausrufe wie: »Alle diese gehören zum Theater von Oklahoma!« Das Theater schien viel bekannter zu sein, als Karl angenommen hatte. Allerdings hatte er sich um Theaterdinge niemals gekümmert. Ein ganzer Waggon war eigens für die Truppe bestimmt. Der Transportleiter drängte zum Einsteigen mehr als der Schaffner. Er sah zuerst in jede einzelne Abteilung, ordnete hier und da etwas und erst dann stieg er selbst ein. Karl hatte zufällig einen Fensterplatz bekommen und Giacomo neben sich gezogen. So saßen sie, aneinander gedrängt, und freuten sich im Grunde beide auf die Fahrt. So sorgenlos hatten sie in Amerika noch keine Reise gemacht. Als der Zug zu fahren begann, winkten sie mit den Händen aus dem Fenster, während die Burschen ihnen gegenüber einander anstießen und es lächerlich fanden. Sie fuhren 2 Tage und 2 Nächte. Jetzt erst begriff Karl die Größe Amerikas. Unermüdlich sah er aus dem Fenster und Giacomo drängte sich so lange mit heran, bis die Burschen gegenüber, die sich viel mit Kartenspiel beschäftigten, dessen überdrüssig wurden und ihm freiwillig den Fensterplatz einräumten. Karl dankte ihnen, Giacomos Englisch war nicht jedem verständlich, und sie wurden im Laufe der Zeit, wie es unter Coupé-Genossen nicht anders sein kann, viel freundlicher. Doch war auch ihre Freundlichkeit oft lästig, da sie zum Beispiel immer, wenn ihnen eine Karte auf den Boden fiel und sie den Boden nach ihr absuchten, Karl oder Giacomo mit aller Kraft ins Bein zwickten. Giacomo schrie dann immer von Neuem überrascht und zog das Bein in die Höhe. Karl versuchte manchmal mit einem Fußtritt zu antworten, duldete aber im Übrigen alles schweigend. Alles, was sich in dem kleinen, selbst bei offenem Fenster von Rauch überfüllten Coupé ereignete, verging vor dem, was draußen zu sehen war. Am ersten Tag fuhren sie durch ein hohes Gebirge. Bläulich-schwarze Steinmassen gingen in spitzen Keilen bis an den Zug heran. Man beugte sich aus dem Fenster und suchte vergebens ihre Gipfel. Dunkle, schmale, zerrissene Täler öffneten sich. Man beschrieb mit dem Finger die Richtung, in der sie sich verloren. Breite Bergströme kamen eilend als große Wellen auf dem hügeligen Untergrund, und in sich 1000 kleine Schaumwellen treibend, sie stürzten sich unter die Brücken, über die der Zug fuhr, und sie waren so nah, dass der Hauch ihrer Kühle das Gesicht erschauern machte.
Das war Der Verschollene. Eine Koproduktion des RBB mit Radio Bremen aus dem Jahr 1983. Gelesen von Peter Simonischek. Sie finden noch viele weitere Erzählungen und Romane von Franz Kafka in Ihrer ARD-Audiothek.
ARD.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler. Von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme.
Kafkas Kosmos, zum 100. Todestag des weltberühmten Autors. Die drei Romane, zahlreiche Erzählungen sowie Auszüge aus Briefen und Tagebüchern, vorgelesen von bekannten Stimmen.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Kafkas Kosmos. Die schönsten Kafka-Lesungen im Original. Zu finden in der ARD-Audiothek.